Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mit dabei auch heute Andreas Schiemens. Hallo Andreas.
Hallo, und heute, Jörg, haben wir wieder Unterstützung.
Ja, und zwar von ANT Informatik, unserem Partner aus der Schweiz.
Aber was ist eigentlich die ANT?
ANT berät seit 30 Jahren Non-Profits und Stiftungen mit technologischen Lösungen, unter anderem im Fundraising, der Mitgliederverwaltung und dem Fördermittelmanagement, und ist der CRM-Spezialist im Dachraum.
Genau das, was viele Organisationen brauchen. Aber nun zu unserem Gast.
Ja, herzlich willkommen hier aus unserem mobilen Fundraising-Kongress-Studio. Wieder ein spannender Gast, Andreas, den wir uns eingeladen haben, oder?
Ja, wir haben tatsächlich einen spannenden Gast, lieber Jörg. Wir haben nämlich Johannes Richter heute bei uns.
Hallo.
Im Podcast. Hallo Johannes.
Danke.
Hallo,
schön, Johannes, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du da bist.
Johannes, du bist auf dem Fundraising-Kongress einer der Redner und sprichst über das Thema, dass Fundraising immer politisch ist. Bevor wir in dieses Thema einsteigen, magst du 3-4 Sätze zu dir und deiner Funktion im Fundraising erzählen?
Zu mir und meiner Funktion im Fundraising. Ich bin aus Dresden, habe dort lange Zeit in der politischen Bildung gearbeitet und dort insbesondere in einer Organisation, die von staatlichen Fördermitteln abhängig war, also die über Demokratie leben und über integrative Maßnahmen in Sachsen gefördert wurde, und habe dort politische Bildung gemacht zum Thema Rechtsextremismusprävention und zum Thema Flucht, Asyl, Migration. Und habe dort quasi festgestellt, okay, dieser Raum ist extrem unter Druck, staatliche Förderung ist unter Druck, und wollte mich dann unabhängiger machen von staatlichen Förderungen und habe so den Weg ins Fundraising gefunden. Habe dort auch die Grenzen und Herausforderungen des Fundraisings kennengelernt und habe mich damit auseinandergesetzt und bin jetzt bei Medico International als Fundraiser seit knapp einem Jahr jetzt.
Okay, jetzt muss ich mal kurz nachhaken. Zwei Fragen. Einmal, was sind die Grenzen des Fundraisings? Und das Zweite vielleicht zuerst, was ist Medico International?
Medico International ist eine Menschenrechtsorganisation, Hilfs- und Menschenrechtsorganisation, 1968 gegründet. Bekannt vielleicht, 1998 hat sie den Friedensnobelpreis bekommen mit anderen im Zuge der Landminenkampagne. Wir machen internationale Entwicklungszusammenarbeit und haben dort aber den Ansatz, dass wir quasi keine Büros vor Ort haben, sondern dass wir quasi immer Geld in die Länder schicken und dort globale Partner haben, die quasi die Projekte machen, weil wir sagen, die Expertinnen und Experten sind von vor Ort und die unterstützen wir. Und wir haben immer auch den Ansatz, dass es uns darum geht oder Medico darum geht, quasi politische Verhältnisse so zu ändern, dass Hilfe nicht mehr nötig ist. Und das ist, glaube ich, auch sowohl das Politische als auch die Grenzen des Fundraisings, dass die Grenzen dahingehend sind, dass nicht alles mit Fundraising geht.
Mhm. Aber vieles, oder?
Aber vieles. Jetzt komme ich wahrscheinlich doch irgendwie zu meinem Thema oder zu dem Thema, warum Fundraising immer politisch ist. Ich habe in der Fundraising-Akademie 2021 den Abschluss zum Fundraising-Manager gemacht und wir haben dort quasi die unterschiedlichen Ansätze und habe dann dort festgestellt, okay, eigentlich ist Fundraising immer auch die Mobilisierung von Ressourcen. Die Ressourcen innerhalb einer Organisation, Institutional Readiness. Es ist aber auch die Ressourcen, Spenden, Spenderinnen, aber auch Kontakte. Und diese Ressourcen werden ja für was eingesetzt. Und diese Ressourcen werden für was eingesetzt und die werden in der Gesellschaft eingesetzt. Und da komme ich quasi auch auf so einen politischen Kontext im sogenannten vorpolitischen Raum. Das ist der Raum zwischen dem genuinen politischen Raum und dem Raum der klassischen Politik. Also während der politische Raum die Parlamente, die Parteien, ist der vorpolitische Raum die Zivilgesellschaft. Das ist, Habermas hat dazu beschrieben, also unterschiedlich. Und das ist der Raum, wo wir jetzt Spenden sammeln, als spendensammelnde Organisation.
Aber jetzt ist ja die spannende Frage, Johannes, du kommst ja aus dem Bereich Demokratie, du beschreibst ja, dass du aus einer Region kommst, in der es viele wichtige Aktivitäten gibt, um Demokratie zu stabilisieren. Andere sagen, um es überhaupt erstmal einzuführen, aber das möchte ich an der Stelle nicht bewerten. Und du sagst ja, du kommst aus Dresden. Ist es jetzt Zufall, dass du in dieser Organisation bist, oder hast du dir bewusst politisch sehr aktive zivilgesellschaftliche Akteure als Arbeitgebende gesucht?
Ich habe mir schon bewusst zivilgesellschaftliche, politisch zivilgesellschaftliche Akteure gesucht. Und vielleicht da auch nochmal zurück, warum ich das mit diesen Ressourcen so, ich habe gearbeitet für eine Organisation, die von staatlicher Förderung abhängig war und habe dort ein Erlebnis gehabt, was mir quasi gezeigt hat, okay, diese Ressourcen, die durch staatliche Förderung kommen, die sind nicht selbstverständlich, weil es gab dann eine Prüfung dieser Fördermaßnahmen, angeleiert auch unter anderem durch die AfD. Und das hat bedeutet, dass die AfD dieses ganze Förderprojekt durchleuchtet hat und auch unsere Arbeit mit kontrollieren konnte. Es gab dann einen Untersuchungsausschuss in Sachsen dazu und das hat mir gezeigt, okay, auch diese staatliche Förderung ist nicht vom Himmel gefallen und auch diese staatliche Förderung ist nicht immer auf Ewigkeiten angesetzt, sondern je nachdem, wie sich politische Mehrheiten im Parlament ändern, ist das. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich will immer auch politisch arbeiten und ich möchte auch immer politisch arbeiten in dem Sinne, dass Verhältnisse geändert werden, dass Sachen natürlich in Grenzen, aber dass sich was ändert.
Mhm. Aber also wenn ich da gleich angehe, ich bin immer noch beim vorpolitischen Raum, ich muss das noch verarbeiten, du siehst es mir bitte nach, aber wenn du jetzt genau sagst, also da werden im Grunde staatliche Fördermittel, da wird dann hinterfragt, da ist ehrlich gesagt auch vielleicht ein Einblick, der für eine NGO jetzt nicht wirklich erfreulich ist dann, also nicht, weil es darum geht, wie haben wir das Geld ausgegeben, sondern einfach, weil jemand Einblick kriegt in die Art und Weise, wie ihr arbeitet. Heißt das für dich auch, ihr geht das Fundraising anders an? Also ihr sagt möglicherweise, okay, staatliche Förderung ist dann vielleicht kurz- und mittelfristig ein Weg, der für uns nicht in Frage kommt oder wir müssen andere Wege gehen?
Vielleicht nochmal um Missverständnis, das habe ich glaube ich nicht. Ich habe in dieser Organisation gearbeitet und habe dann festgestellt, ich würde gerne Fundraising machen. Mhm. Und diese Organisation Institutional Readiness hat aber quasi da gab es keine Fundraising-Stellen, also spendensammelnde Organisation. Deswegen habe ich dort dann aufgehört und bin dann jetzt seit einem Jahr bei Medico. Und es ist schon so, dass ich sagen würde, dass Medico bewusst auf Spenden setzt. Wir haben auch EZ, also Entwicklungshilfegelder, aber es ist immer nur eine Ergänzung. Der Schwerpunkt ist immer auch Spendengelder.
Ja, und ich erlebe ja auch selber, dass Organisationen, die sich in diesem Themenfeldern bewegen, gerade auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, ja auch sehr kritisch schon mal in die Zukunft schauen. Und ich kenne eine Organisation, die, glaube ich, 55-60% ihrer Mittel vom Land bekommt und sagt, wenn bei der nächsten Wahl, ich glaube 29, werden sich die politischen Verhältnisse so ändern, dass wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht mehr unterstützt werden, weil die Politik uns dann als zivilgesellschaftlichen Gegner bezeichnet und nicht als ein förderungswürdiges Anliegen. Und die richten sich jetzt ja tatsächlich darauf aus, dass sie sagen, wir müssen die Zeit nutzen, um unabhängig zu sein von Landesmitteln und auch unabhängig zu sein von den politischen Rahmenbedingungen, die uns gesetzt werden.
Ich würde es zuspitzen. In Sachsen ist ja gerade Minderheitenregierung und dort gibt es noch keinen Haushalt und dort ist gerade nicht klar, wie staatliche, also wie die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich insbesondere für Demokratie einsetzen, wie es dort weitergehen soll. Und das ist ganz, das könnte sein, dass Ende des Jahres dort quasi keine zivilgesellschaftlichen Akteure, die bisher dort den Kampf für Demokratie gegen Rechtsextremismus geleistet haben, wie die weitergehen. Und die haben nicht die Zeit, jetzt innerhalb von einem halben Jahr, ne, wir wissen es als Fundraiser und Fundraiser, innerhalb von einem halben Jahr quasi das Budget, was sie sonst über staatliche Förderungen bekommen haben, über Spendengelder einzuwerben. Also das ist tatsächlich hochdramatisch und nicht nur in Sachsen, sondern auch auf Bundesebene ist ja auch noch kein Haushalt beschlossen. Aber das geht ja auch in der Entwicklungszusammenarbeit, also sind ja alle Bereiche, da ist noch nicht klar, wie es weitergeht. Und das betrifft sehr, sehr viele, also Demokratie leben ist das Projekt, das betrifft sehr viele Programme, wo nicht klar ist, wie geht es da weiter und die auch nicht mehr die Zeit haben, jetzt auf Spenden umzustellen. Also es ist, ich würde das zuspitzen, ist dramatisch.
Aber Johannes, wenn ich das jetzt mal sagen darf, wir haben im Vorfeld, hat Andreas gesagt, es ist Johannes, der spricht über politisches Fundraising. Mittlerweile habe ich natürlich den Eindruck, hier ist irgendwie jedes Fundraising ist inzwischen politisch, ne, weil wir ja in diesem NGO-Bereich da ganz schnell reinrutschen. Deswegen jetzt mal die konkrete Frage. Also du hast das Szenario sehr treffend beschrieben. Das heißt natürlich auf gut Deutsch, man kann eigentlich nicht mehr mit Unterstützung in die Richtung rechnen. Gibt's ein Trick, eine Strategie, wo du sagst, wir haben uns da schon länger drauf vorbereitet, wir haben das kommen sehen, das muss man eigentlich jetzt tun? Oder ist das so, rette sich, wer kann und gucke, wer noch den letzten Euro irgendwo erhaschen kann?
also ich bin in den aktuellen im Koalitionsvertrag steht ja schon zumindest drinne, dass es weiter Gelder geben soll. Da ist jetzt die Frage, bis wann das kommt. In Sachsen sind die Haushaltsverhandlungen gerade sehr zäh, da ist es unklar. Was ist meine, ich glaube, es für den Fundraising-Sektor heißt, dass, ja, das ist ja mein Vortrag gewesen, Fundraising ist immer politisch. Also das ist, es ist immer politisch, weil es quasi immer sich in einem Raum bewegt, wo Gesellschaft gestaltet wird, wo wenn vom Staat Gelder gekürzt werden, wir sehen im Spendenmonitor, es wächst dort der Spendenzweck Kinder- und Jugendarbeit, gleichzeitig wird im Kinder- und Jugendbereich gekürzt, das heißt, es wird durch private Gelder quasi aufgefüllt und das ist ja dahingehend, rutscht dann Zivilgesellschaft in eine Rolle von Sachen, die der Staat vielleicht übernehmen sollte und das ist, deswegen ist so ein bisschen die Frage,
Schwieriges Feld.
Was ist die Strategie? Ich glaube, die Strategie ist, dass, glaube ich, eine Diversifizierung der Einnahmen bei NGOs ist, glaube ich, eine Lösung, dass man nicht komplett auf eine Einnahme, auf Spenden oder Fördermittel angewiesen ist, sondern dass man auf unterschiedliche Gelder zurückgreifen kann und auch in der Spenderinnenschaft, dass man sich da diversifiziert. Also dass es nicht nur die 3, 4 Top-Donor gibt, die dann irgendwie, wenn politische Verhältnisse sich ändern, vielleicht wegkippen, sondern dass man in allen Bereichen sich divers und krisenfest aufstellt.
Okay, und wenn ich das jetzt richtig raushöre, ist für dich der Begriff politisch unabhängig von Parteipolitik? Weil man hat ja durchaus den Eindruck, wenn man so manchmal in der Szene ist, wir haben so eine sehr linksgrüne Fokussierung, was sicherlich bei den einen oder anderen ja auch aufgrund der eigenen politischen Laufbahn nachvollziehbar ist, aber du meinst diesen Begriff tatsächlich als gesellschaftspolitischen Aspekt. Aber ist es nicht so, Johannes, dass wir aufgrund der Erfahrung des Nazi-Scheißes im Dritten Reich, dass wir nicht bewusst gesagt haben, der Staat muss sich aus vielen Bereichen nicht alleine finanzieren, Kinder, Jugend etc., sondern auch zivilgesellschaftliches Engagement zur Stabilisierung der Zivilgesellschaft und der Demokratie. Ich glaube, es ist doch eher umgekehrt, dass der Anspruch sein muss, dass sich Zivilgesellschaft auch über private Einnahmen finanziert und dass wir nicht so eine hohe Abhängigkeit von Bundesmitteln haben.
Auf alle Fälle, da stimme ich zu. Es gibt Bereiche, da ist das auch Teil einer liberalen Gesellschaft, dass es Bereiche gibt, die wo der Staat Freiräume lässt, dass eigene Mittel sind. Aber nichtsdestotrotz ist da ja auch das Gemeinnützigkeitsrecht und die steuerliche Vorteile, auch das sind ja Grenzen des Staates. Und ich würde aber sagen, es gibt trotzdem Sachen, wo es eine Daseinsvorsorge des Staates gibt, Krankenhäuser, die Gesundheitsversorgung, Bildung.
Absolut.
Da ist der Staat für zuständig und da kann es nicht sein, dass sich da ein Staat zurückzieht und private Akteure reingehen, sondern das hat Grenzen. Und das ist, glaube ich, das, was wir ja beobachten, dass mittlerweile auch in dieser Daseinsvorsorge, so schön ich das finde, Krankenhäuser oder Forschungseinrichtungen, Universitäten verstärkt Spenden einwerben müssen, das ist bis zu einem gewissen Punkt um irgendwelche Zusatzsachen vielleicht, aber es kann nicht sein, dass irgendwie ein Gesundheitssystem darauf basiert, dass es auf private Spendengelder angewiesen ist. Das ist
nee. Nun ist es ja so, du hast es gut beschrieben, man muss diversifizieren, sowohl was das Fundraising angeht, als auch die Zielgruppen. Das wird nicht allen gelingen, sodass wir davon ausgehen können, das ist auch etwas, was uns in diesem Jahr ehrlich gesagt extrem beschäftigt, dass es schon die ein oder andere NGO einfach nicht schaffen wird, zumindest die Projekte weiter zu finanzieren. Siehst du das, wenn wir mal einen Blick in die Glaskugel wagen, in die Glaskugel, die am nächsten dran ist, siehst du das ähnlich?
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe, dass es dann immer noch irgendwie, ich habe Angst darum, ja, dass was wegbricht und dass vor allen Dingen auch Sachen wegbrechen, die nicht wegbrechen sollten. Und ich hoffe, dass es da irgendwie engagierte Menschen gibt, dass es irgendwie auch in der Fundraising-Szene, ich meine, hier bewegt sich ja auch viel in der Fundraising-Szene, dass es irgendwie da noch Wege und Lösungen gibt, dass es zumindest einige Sachen gerettet werden können. Aber konkret in Dresden ist der Stadthaushalt so gekürzt worden, dass dort jetzt sehr viele Träger nach 30 Jahren dicht machen mussten. Das ist in Teilen schon, glaube ich, auch Realität und das ist hat gesellschaftliche Folgen für alle.
Lass uns mal einen Blick auf deinen Kurs werfen, den du auf dem Fundraising-Kongress gehalten hast. Was sind so kurz zusammengefasst deine Schwerpunkte gewesen?
Meine Schwerpunkte sind gewesen, ich habe angefangen mit einem Video von Martin Sellner. Martin Sellner ist bekannt geworden durch die Korrektivrecherche und ist Chef der Identitären Bewegung in Österreich. Und er hat ein Video gemacht im Zuge der großen Proteste gegen die AfD und auch gegen dieses Treffen Anfang 2024, wo er gesagt hat, da gehen gerade viele Leute auf die Straße, aber beruhigt euch mal, das wird politisch keinen Einfluss haben. Das wird sich nicht in Wahlen niederschlagen. Und jetzt muss man ja anderthalb Jahre später fast sagen, er hatte irgendwie leider recht. Und das ist quasi meine Herleitung gewesen, dass ich gesagt habe, okay, die extreme Rechte konzentriert sich auf eine Metapolitik, heißt das, die auf Jahrzehnte angesetzt ist. Und sie will diesen vorpolitischen Raum, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, diesen Raum in der Zivilgesellschaft, dieser Raum, wo Begriffe, Debatten stattfinden, in dem wir uns jetzt hier auch gerade als Fundraising-Kongress bewegen, den will sie bestimmen, den will sie beeinflussen durch gezielte Provokation. Steve Bannon, Chefstratege von Donald Trump, hat gesagt, we're flooding the zone, this shit. Und er hat quasi das als Strategie, wir machen so viele Fake News, wir machen so viele Störungen im System, dass wir damit quasi das System überfordern und dann seine Dysfunktionalität verdeutlichen. Und dann Götz Kubitschek, auch einer der Cheftag, hat dann gesagt, okay, unser Ziel ist, diese Party, dieses System zu beenden und dann ein neues System aufzusetzen. Und sie gehen sehr strategisch ran. Ich habe dann auch in dem Vortrag nochmal gezeigt, wie Pegida, wie auch andere extremrechte Akteure auch Fundraising machen. Es war immer wieder auch irgendwie jetzt auf dem Kongress so, ja, wir Fundraiserinnen sind die Guten. Das würde ich so in Frage stellen, weil auch die extreme Rechte macht Fundraising. Auch da gibt es Kampagnen, wo man Fördermitglied werden kann, wo es ein Donor Journey gibt, wo irgendwie Spenden, also am deutlichsten finde ich so dieses Beispiel, Pegida hat am Ende seiner Demonstration immer Spendentonnen aufgestellt und gesagt, okay, jede Münze, die da reingelegt wird, dient der Bewegung und gleichzeitig ist es jede Münze quasi so dieses Teilnehmer. Und das ist auch alles gutes Fundraising. Und Lutz Bachmann, Gründer von Pegida, kam aus dem Marketingbereich, hatte eine eigene Marketing. Also das ist, Fundraising ist in erster Linie erstmal ein Handwerkszeug. Und es ist die Frage, für was wird dieses Handwerkszeug eingesetzt? Und das ist das Politische auch daran. Und das ist in dem Moment, das war quasi mein Vortrag, zu zeigen, okay, auch Nazis machen Fundraising. Deswegen müssen wir gucken.
Und nicht unerfolgreich.
Und nicht unerfolgreich.
Genau, und das sind ja verschiedene Aspekte, Johannes. Zum einen, ich mache es ja nochmal deutlich, das, was ich vorhin gesagt habe, warum ist denn zivilgesellschaftliches Engagement in unserer Verfassung verankert? Nämlich genau, um die Dinge zu verhindern, die wir schon mal 1000 Jahre lang aushalten mussten. Und du hast es ja eben nochmal sehr auf den Punkt gebracht, dass die extreme Rechte genau das wieder zurückdrehen will. Und ganz bewusst ja auch in der Wahrnehmung, und da springen ja auch viele andere politische Akteure drauf, gemeinnützige Vereine und Verbände erstmal sehr, sehr kritisch sehen. Ich finde, das ist durchaus etwas, das müssen wir uns vor Augen halten. Und egal, wo wir politisch stehen, im Fundraising, wenn wir Demokraten sind, müssen wir die Zivilgesellschaft vor diesen Angriffen schützen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal so als ehemaliger linker Politiker auf diesen Verband schaue, haben wir durchaus innerhalb der Fundraising-Szene ja so eine gewisse linksgrünen Schwerpunkt-Cluster. Und wir erleben hier relativ wenig konservative Organisation. Die sind hier nicht so laut und nicht so sichtbar. Und ich benutze bewusst den Begriff rechte Organisation nicht, weil ja es irgendwie gelungen ist, die demokratische Rechte ja dann auch sehr schnell in die faschistische Ecke zu schieben. Wäre es nicht an der Stelle klüger, wenn wir uns innerhalb der demokratischen Bewegung auch mit den konservativeren Fundraising-Organisationen beschäftigen und sie einbinden, dass wir diese Frage, bist du links, also bist du auf meiner Seite oder bist du gegen mich, also dieses Schwarz-Weiße, das ist ja sehr im Moment in unserer Gesellschaft Bestandteil, wir haben diese Mauer. Bist du nicht für mich, dann bist du gegen mich, aber wir müssen doch in der demokratischen Bandbreite doch viel enger zusammenarbeiten. Siehst du das auch so oder hast du, weil du ja auf dieses Brennglas Dresden guckst, was ja eine höhere Dynamik auf der rechtsextremen Seite hat, als wir es vielleicht in Hamburg wahrnehmen, da hast du sicherlich auch noch einen Blick drauf.
also links, also politisch meine ich ja immer auch gesellschaftspolitisch, nicht parteipolitisch. Ich glaube, warum im NGO-Bereich es dieses Links-Grün-Versifft gibt, was ja auch eigentlich ein rechtes Wording ist, was man jetzt so sich versucht anzueignen. Aber es hat ja einen Grund, NGOs gründen sich ja, weil es ein gesellschaftliches Problem ist, gibt, weil es irgendwie eine gesellschaftliche Herausforderung ist und weil sie was verändern wollen. Und deswegen würde ich sagen, hat das ist NGOs deswegen auch immer quasi tendenziell was Progressives oder was gibt es da einen Überhang an NGOs, die quasi Veränderungen wollen, weil es gesellschaftliche Probleme gibt, während Konservative darauf abzielen, den Status quo zu erhalten und das auch in Teilen wahrscheinlich irgendwie, ne, der Status quo, die Gesetze, aber deswegen ist es, glaube ich, in der Zivilgesellschaft immanent, dass sie immer quasi Sachen verändern will, dass sie Sachen weiterentwickeln will. Ich habe das in dem Vortrag auch nochmal so gesagt, Götz Kubitschek, der Chefstratege, hat gesagt, unser Ziel ist keine Beteiligung am Diskurs, sondern eine andere Sprache. Das ist quasi ein bewusstes Ausgrenzen von Akteuren, was die extreme Rechte will. Und ich glaube, als Linke, und das ist vielleicht so diese Polarisierung oder sowas, die dann auch, was auch ein rechtes Wording ist, eine Linke oder progressive Kräfte, Linke klingt immer so parteipolitisch, aber progressive Kräfte wollen den Diskurs erweitern. Sie wollen, dass mehr Leute sprechen, dass mehr Leute sichtbar werden, dass mehr Perspektiven berücksichtigt werden. Dadurch wird eine Gesellschaft komplexer. Dadurch wird es herausfordernder.
Vielleicht nennen wir sie demokratische Kräfte.
Demokratische Kräfte, ja. Die demokratischen Kräfte, sie wollen quasi eine Vielfalt darstellen und dass mehr Leute sprechen, dass mehr Diversität stattfindet, und je mehr Leute sprechen, desto komplizierter wird es. Also das ist, glaube ich, auch, und das ist auch Demokratie. Demokratie ist nicht einfach. Das ist ein Aushandlungsprozess, da müssen sich Leute zuhören und da müssen wir uns gegenseitig zuhören. Von daher ja, aber wir müssen, glaube ich, schon im Blick behalten, dass es halt Akteure gibt, denen es nicht darum geht, dass mehr Leute sprechen, sondern dass bestimmte Leute nicht mehr sprechen oder dass ganz anders gesprochen wird.
Wie war die Reaktion deiner Zuhörenden in deinem Vortrag?
Also es gab mehrere Rückmeldungen, die gesagt haben, dass sie es schade finden, dass das in dem Rahmen jetzt hier nur gemacht wurde und nicht auf einer großen Bühne. Das ist aber, ich würde sagen, das ist auch okay, weil es ist auch irgendwie ein Nischenthema.
Heißt das, dass es vielen nochmal einen anderen Blick gegeben hat oder die Augen geöffnet hat, so wie du es präsentiert hast?
Das sind zumindest die Rückmeldungen. Ich durfte den Vortrag jetzt auch schon das zweite Mal halten, also beim Next Gen. Das ist das, was ich als Rückmeldung bekommen habe, dass sie sehr dankbar darüber waren und dass sie jetzt nochmal anders darauf blicken, ja. Also, und dass auch jetzt viele Akteure, also ich war nach dem Next Gen auch in Teilen etwas überfordert mit den vielen Anfragen, ob ich das irgendwo nochmal halten kann. Also es hat offensichtlich einen Nerv getroffen.
Prima. Johannes, wir sind auch dankbar. Ja. Das waren jetzt wichtige, wertvolle Insights. Sehr politisch, diese Folge, aber das war ja auch die Überschrift. Insofern vielen Dank, dass du bei uns warst.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, und danke fürs Gespräch.
Ja, war toll. Danke, Johannes. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.